NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Oktober 1918. Der Matrosenaufstand in Wilhelmshaven.
Oktober 1918. Das Deutsche Kaiserreich im fünften Kriegsherbst, erschöpft, demoralisiert und eine hungernde Bevölkerung. Erinnerung einer Augenzeugin.
Auf der Straße sahen wir, wie die Pferde umfielen und wie dann Menschen auf diese Pferde losstürzten und sich Fleisch herausschnitten.
Die Menschen wollten nur noch Brot und das Ende eines Krieges, der für das Kaiserreich längst verloren war. Der Historiker Professor Michael Ebkenhans, Leiter des Zentrums für Militärgeschichte in Potsdam.
Alle Soldaten, und das heißt auch die Matrosen, wissen natürlich Ende Oktober 1918, dass man mit den Alliierten über einen Waffenstillstand verhandelt. Alle Soldaten wissen auch, dass der Krieg im Grunde verloren ist. Und alle Soldaten wollen nach 4 Jahren furchtbarer Entbehrung, Tod und Verwüstung Frieden.
Spätestens mit dem Kriegseintritt der USA 1917 kämpfte das deutsche Heer gegen einen übermächtigen Gegner. Dieser Niederlage musste die Kriegsmarine tatenlos zusehen. Sie lag in Wilhelmshaven, blockiert von der Übermacht der englischen Seestreitkräfte.
Wenn wir an das Ende des Krieges 1918 denken, dann müssen wir uns Admirale vorstellen, die eigentlich den ganzen Krieg über gehofft haben, eine große Seeschlacht schlagen zu können und vielleicht sogar die Engländer zu besiegen. 1918 stehen sie aber vor der Situation, dass der Krieg im Prinzip verloren ist, ihre Flotte aber in den Häfen verrostet ist, ohne wirklich einen wesentlichen Beitrag zum militärischen Geschehen geleistet zu haben.
Eine kampflose Kapitulation widersprach daher dem Ehrenkodex der Seekriegsleitung. Der Konteradmiral Adolf von Trotha schrieb 1918:
Der Flotte steht ein Schlusskampf als höchstes Ziel vor Augen, auch wenn es ein Todeskampf wird. Daraus wird eine neue deutsche Flotte hervorwachsen. Einer durch schmachvollen Frieden gefesselten Flotte ist die Zukunft gebrochen.
Die Admiralität wollte den übermächtigen britischen Gegner noch einmal stellen. Mit Folgen, die so vorhersehbar wie verheerend sein würden.
Daher beschließen sie, jetzt noch einmal auszulaufen. Und wenn keiner mehr zurückkommt, dann können sie wenigstens im Nachhinein sagen, wir haben alles versucht, das Blatt zu wenden und nachzuweisen, dass Deutschland eine Marine braucht.
Damit betrieb die Seekriegsleitung in den letzten Oktobertagen 1918 ihre eigene Politik. Kaiser Wilhelm II. Hatte sich nach Belgien abgesetzt, während die neue zivile Regierung um Kanzler Max von Baden über einen Waffenstillstand verhandelte.
Die Marineleitung meutert im Grunde selber. Das ist eine Admiralsrebellion, weil sie entgegen den Befehlen auch der politischen Reichsleitung, sich jetzt nun zurückzuhalten, auch im Hinblick auf den Waffenstillstand, einen Vorstoß macht, der politisch nicht legitimiert ist. Also das, was wir heute haben, dass letztlich die Politik entscheidet, was auch das Militär macht, wird ja vollkommen ignoriert.
Aber als die Admiralität mit den Vorbereitungen für die Schlacht begann, hatte sie die Rechnung ohne die Mannschaft gemacht. Ein Matrose erinnerte sich.
Es blieb nicht aus, dass die alten Soldaten nicht in das Licht geführt werden konnten. Als offenbar Munition und immer wieder Munition an Bord geschafft wurde. Dass dann nachher der Moment kam, wo auch die Soldaten sich überlegten, die Seeschlacht, zu der wir jetzt auslaufen, wäre wohl die letzte, aber auch unsere letzte. Denn gewinnen können wir bei der Übermacht, die uns gegenübersteht, niemals.
Die Stimmung auf den Schiffen schlug um, wie der Matrose Heinrich Bauer später schilderte.
Wir machten fest an einem dieser Deckschiffe und dort kam ein Kamerad von mir und sagte Folgendes. Mensch, Hein, sagt er, hier ist dicke Luft an Bord. Da tut sich was. Wir sollen die großen Fahrt unternehmen und sind nicht einverstanden. Wer weiß, wie das wird.
Es waren zuerst die Heizer unter Deck, die den Befehl verweigerten. Ihnen drohte in einer Schlacht der qualvollste Tod.
Und daher tun sie das, was sie eben tun können. Sie ziehen die Feuer aus den Kesseln und machen damit im Prinzip das Auslaufen unmöglich.
Für den Ehrenkodex der Kriegsmarine war das offene Meuterei. Aber wirklich überraschend kam dieser Widerstand nicht. Der damalige Kieler USPD-Funktionär Lothar Popp in einem Interview aus den 70er Jahren.
Die Matrosen waren immer dieselben Gruppen beieinander, anders wie im Feldherr, wo das immer wechselte.
Wir waren also in der Lage, sich ein Urteil zu bilden über die Dinge. Und das war ja so offenkundig, dass die oberste Heeresleitung Deutschland ins Verderben geführt hat und zum Schluss noch die blauen Jungs auf den Grund des Meeres versenken wollten zur höheren Ehre. Und das haben die nie mitgemacht.
Die Marineleitung musste ihren Schlachtplan aufgeben, zog die Verbände auseinander und verlegte einen Großteil der Flotte vom eher beschaulichen Wilhelmshaven in die Industriestadt Kiel.
Die Marine macht einen großen Fehler. Als die Flotte in die Kieler Schleusen einläuft, nimmt man die Meuterer, insgesamt sind es ungefähr 50, fest. Und das erweckt natürlich bei den Matrosen Erinnerungen an das, was im Jahr zuvor geschehen ist.
Schon 1917 gab es Unruhen in der Marine, wobei zwei Anführer standrechtlich erschossen wurden.
Und diese Befürchtung haben die Matrosen jetzt auch wieder, dass man jetzt nicht nur zwei, sondern vielleicht auch 50 festnimmt und die anschließend dann hinrichtet. Und um dieses zu verhindern, tun sich die Matrosen zusammen und sagen, nee, das kann es nicht sein.
So dachte auch die Bevölkerung. Unmittelbar nachdem die Flotte in Kiel eintraf, solidarisierten sich die Werftarbeiter. Julius Biedenbeck, damals noch ein Kind, über seine Erinnerungen.
Wir waren vier Buben mit der Mutter bei einer sehr dünnen Nudelsuppe mittags. Abends aß der Vater, wenn er von der Werft kam, aber plötzlich ging die Tür auf, der Vater kam herein. Auf die erstaunte Frage der Mutter, na nu, ist doch noch kein Feierabend, sagt er, wie habt ihr Arbeit runterlegt? Also wir haben die Arbeit niedergelegt, die Matrosen, die haben sich geweigert auszufahren und wir haben uns solidarisch erklärt, ich ziehe mich um und dann geht's auf den Wilhelmsplatz, da demonstrieren wir.
Die Lage spitzte sich zu. Am 4. November zog eine große Menschenmenge zum Gefängnis, um die inhaftierten Matrosen zu befreien.
Da kamen endlose Züge von Arbeitern, die sich in die Innenstadt bewegten. Es war ein sehr eindrucksvoller Zug. Die Entschlossenheit der Menschen war unverkennbar.
Am Nachmittag eröffnete eine Militärpatrouille das Feuer auf die Menge. Der Werftarbeiter Ernst Busch war damals dabei.
Erst gab es eine Salve. Wir haben nur Platzpatronen, also wurde uns erzählt. Nun drängten auch alle. Und da hat er dann wirklich schießen lassen. Und wir hatten 8 Tote und 30 Verwundete.
Das Ganze schaukelt sich auf. Man will zunächst nur eben, wie gesagt, die Kameraden retten. Und daraus entsteht dann am Ende eine Revolution, die das ganze System hinwegfegt.
Denn nach der blutigen Demonstration übernahmen Arbeiter und Matrosen die Macht in der Stadt. Für viele ein ungeheurer Vorgang.
Plötzlich sahen wir einige Offiziere, die offenbar noch nicht wussten, was sich unterdessen ereignet hat, auf dem Weg zu ihrer Dienststelle. Die Matrosen gingen auf diese beiden Offiziere zu und in barschen, aber doch immer noch verbindlichen Ton baten sie um die Aushändigung der Degen. Und ohne Widerstand wurden den Matrosen eben die Zeichen des Offiziers ausgehändigt. Und das war für mich als Junge der Zusammenbruch einer Welt.
Jetzt war es mehr als ein Aufstand von Matrosen, die nicht als Kanonenfutter verheizt werden wollten. Lothar Popp sagte damals auf einer Versammlung:
Vor allen Dingen möchte ich ein Irrtum bereinigen. Sie reden immer von einer Matrosenrevolte. Das war es vielleicht gestern und vorgestern, auch heute nicht mehr. Wir befinden uns jetzt hier im Anfang der deutschen Revolution.
Arbeiter und Matrosen wollten nicht mehr nur das Ende des Krieges. Professor Michael Ebkenhans.
Die politischen Forderungen der Matrosen laufen natürlich darauf hinaus, jetzt also volle Rede- und Pressefreiheit zu haben. Man möchte, dass das System sich generell ändert, auch das militärische System. Man möchte aber auch natürlich, dass in Zukunft echte Mitbestimmung herrscht. Man möchte einfach kein System mehr haben, in dem von oben nach unten durchregiert wird, sondern man möchte Teilhabe haben.
Die neue Regierung, an der auch die SPD beteiligt war, schickte den konservativen Sozialdemokraten Gustav Noske nach Kiel. Er sollte die Wogen glätten, denn der Aufstand passte der Partei nicht ins Konzept.
Sozialdemokraten wollen im Grunde geordnete Übergänge, weil sie überzeugt sind, dass bei Revolutionen, und da schwingt ein bisschen das russische Vorbild mit, die Arbeiter mehr zu verlieren haben als ihre Ketten. Chaos kann auch in einem blutrünstigen Desaster enden. Und daher geht Noske dahin und sagt, wir versuchen einen ordnungsgemäßen Übergang. Aber das lässt sich so, wie sich manche das vorstellen, schlichtweg in dieser Situation nicht ändern.
Zwar kamen die inhaftierten Matrosen frei und Noske gelang es, die Lage zu beruhigen, aber der Funke von Kiel entfachte jetzt einen Flächenbrand. Der Obrigkeitsstaat brach in diesen Novembertagen 1918 auseinander.
Man muss sich das einfach mal vorstellen. Diese Matrosen reisen quer durch Deutschland, sie tauchen auf und die Monarchen treten weg. Und es ist ja auch für viele Zeitgenossen, ob das Liberale oder Konservative waren, außerordentlich erstaunlich zu sehen, dass es niemanden gibt, der dieses System verteidigt. Gleichwohl muss man festhalten, dass die gesamte Revolution vergleichsweise unblutig abläuft, zumindest in diesen Novembertagen, bis dann Prinz Max von Baden Friedrich Ebert die Reichskanzlerschaft übergibt.
Das geschah am Mittag des 9. Novembers. Der Aufstand der Matrosen und Arbeiter hatte Berlin erreicht. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann verkündete am Fenster des Reichstags:
Kaiserrat abgedankt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Bis heute namenlose Aufständische, Heizer und Matrosen in Wilhelmshaven, hatten den Anstoß gegeben. Die mächtigen Hohenzollern, die über Jahrhunderte den preußischen König und seit 1871 den deutschen Kaiser gestellt hatten, danken genauso ab wie kleine und große Dynastien. Unter ihnen auch das bayerische und das sächsische Königshaus. Die Zeit war reif für diesen Umbruch.
Im Grunde ist das, was die Marineleitung getan hat, ein Beleg dafür, dass dieses System kein Vertrauen mehr verdient. Und dieser große Vertrauensverlust in der Bevölkerung spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Entwicklung der Meuterei zu einer Revolution. Denn nur dadurch ist zu erklären, dass sich so viele so schnell und auch spontan dieser Revolution anschließen.
Deutschland wurde mit der Weimarer Verfassung zur parlamentarischen Demokratie. Aber schließlich blieb der Umbruch in jenen Novembertagen unvollendet und halbherzig. Eine Einschätzung von Professor Michael Ebkenhans.
Ich glaube, bestimmte symbolische Akte hätten mehr Vertrauen geschaffen und hätten vielleicht auch eine gewisse Wirkung gehabt in die Kreise hinein, die dann später die Republik bekämpfen. Das beginnt mit der Tatsache, dass man im Grunde die alte Führung hätte zwingen müssen, offen zu erklären, dass sie eigentlich für den Kriegsausbruch verantwortlich war. Oder auch, dass man bestimmte Leute in Führungspositionen auch demonstrativ entfernt hätte, statt sich auf sie zu verlassen.
Denn die republikfeindlichen Eliten in Gesellschaft, Verwaltung und Militär behielten ihren Einfluss. Sie verbreiteten die Dolchstoßlegende, die politische Lüge, dass Verrat im Kaiserreich zur Niederlage geführt hätte. Die Matrosen von Wilhelmshaven und Kiel wurden Teil dieser Verleumdung. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, Leiter der obersten Heeresleitung, konnte vom eigenen Versagen ablenken. Seine Aussage vor dem Ausschuss für die Schuldfrage im Jahr 1919:
In dieser Zeit setzte eine planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer ein. Die braven Truppen, die sich von der revolutionären Zermürbung freihielten, hatten unter dem pflichtwidrigen Verhalten der revolutionären Kameraden schwer zu leiden. Sie mussten die ganze Last des Kampfes tragen. Die Absichten der Führung konnten nicht mehr zur Ausführung gebracht werden. So mussten unsere Operationen misslingen. Es musste zum Zusammenbruch kommen. Die Revolution bildete nur den Schlussstein.
Das Bild der aufständischen Matrosen blieb über Jahrzehnte verzerrt. Für die nationalistischen Parteien waren sie Verräter. Die DDR machte sie zu Vorkämpfern des Arbeiter- und Bauernstaates. Die Bundesrepublik wusste lange nicht, wie sie mit jenen Männern umgehen sollte, die Oktober 1918 das Ende des Kaiserreichs auslösten.
Umgekehrt ist es auch natürlich interessant zu sehen, wie schwer sich die Bundesmarine damit getan hat, in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen. Diese Revolution und alles, was damit zusammenhängt, und auch die Matrosenmeuterei, hat natürlich viele in ihrem Selbstverständnis getroffen und es ihnen natürlich schwer gemacht, das anzuerkennen. Das findet sich sehr lange.
Die Erinnerung an die Rebellion hielt sich so in engen Grenzen. In Kiel steht seit 1982 ein Denkmal. 2007 veranstaltete die Stadt erstmals einen Gedenkmarsch für die Aufständischen. Und seit 2011 heißt der Bahnhofsvorplatz offiziell Platz der Kieler Matrosen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an den Matrosenaufstand in Wilhelmshaven am 29. Oktober 1918. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.